Marie-Louise Kaschnitz. Alle Jahre wieder. Eine Weihnachtserzählung. Gestern hat mich der junge Munk besucht. Es war der dritte Adventssonntag und natürlich kamen wir bald auf Weihnachten zu sprechen. Und auch auf jenes besondere Weihnachten. Das letzte, das der junge Munk in unserer Stadt verlebte. Er war damals 11 Jahre alt. Und seine Freunde, der kleine Sepp und der große Anton, waren ungefähr ebenso alt. Sie gingen alle in dieselbe Klasse. Und weil sie auch in demselben Mietshause wohnten, waren sie unzertrennlich. Was jedoch nur heißen soll, dass es nach allen Krächen und Schlägereien immer wieder zu einer Versöhnung kam. Ich wohnte in demselben großen Hause. Ich kannte die drei Buben und kannte auch ihre Eltern, denen es in den letzten Jahren immer besser gegangen war, so dass sie schon vor jenem besonderen Weihnachten im Sinn hatten, wegzuziehen, in schöne Häuser mit Gärten, weit vor der Stadt. Das Haus, in dem wir lebten, war in mancher Beziehung auch unerfreulich. Es war gleich nach dem Zweiten Kriege eilig und aus schlechtem Material erbaut worden. Und seine Wände und Decken waren so dünn, dass man aus den Nachbarwohnungen, aber auch von oben und unten, alle Geräusche hörte. Stimmen und Schritte, den Staubsauger und das Radio und natürlich auch am Heiligen Abend die Weihnachtslieder und die kleinen Glocken, mit denen man die Kinder zu den Bescherungen rief. Aber diesem Umstand hatte ich es doch zu verdanken, dass ich in jener nun schon Jahre zurückliegenden Christnacht ahnte, warum die drei Buben sofort nach der Bescherung wegliefen und warum sie erst wiederkamen, als die Mitternachtsglocken ausgeläutet hatten. Was sie in der Zwischenzeit gemacht haben, habe ich freilich erst gestern von dem jungen Munk erfahren. Es erschien mir gleich wert, es aufzuschreiben. Und das will ich tun, aber langsam und mit der Vorgeschichte, die aus lauter erlauschten Weihnachtsabenden besteht. Und am Ende will ich auch sagen, was ich über das alles denke und warum mir die traurige Christnacht der drei Buben gar nicht so traurig erscheint. Die erlauschten Weihnachtsabende, nun, man muss sich nicht vorstellen, dass sie einander glichen, wie eine silberne Christbaumkugel der anderen gleicht. Ich erinnere mich, dass in den ersten Jahren überall im Hause noch Weihnachtslieder gesungen wurden und dass über vielen unreinen und schwankenden Stimmen immer eine schwebte, die so klang, wie man sich die Stimme eines Engels vorstellt. Hell, unbeirrbar und rein. Später dann wurde nicht mehr gesungen. Man holte sich die Musik aus dem Rundfunk, unterbrach sie auch und ließ Glocken läuten oder einen Redner reden und unterbrach am Ende auch diesen, um sich zu Tisch zu setzen, zu diesen Weihnachtsmählern, die in jeder Festzeit üppiger wurden. In den folgenden Jahren aber war es auch mit der Radiomusik vorbei. Es wurden von den Kindern keine Gedichte mehr aufgesagt, die zitternden Töne der Bescherungsglöckchen waren nicht mehr zu vernehmen und auch nicht die Stimme des kleinen Sepp, der früher dazu angehalten worden war, neben dem brennenden Christbaum die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium vorzulesen. Übrigens zog um diese Zeit auch der Geruch der Christbaumkerzen schon nicht mehr durch das Haus. Die Eltern des großen Anton hatten es überflüssig gefunden, dem Gymnasiasten noch einen Baum zu putzen. Und die Eltern des kleinen Sepp hatten ein künstliches Ding gekauft, das sich mit Glühbirnen besteckt im Kreise drehte und dazu Stille Nacht spielte, welche Töne man aber auch abstellen konnte und abstellte, schon im zweiten Jahr. Nur in der Familie Munk gab es noch einen Tannenbaum mit Lichtern. Aber diese Lichter wurden bereits nach 5 Minuten wieder ausgeblasen, weil der Vater des kleinen Munk jetzt sehr nervös war, immer einen Eimer Wasser bereithielt und schon die ganzen 5 Minuten lang mit seiner schrillen Stimme »Ausmachen, ausmachen« rief. Das waren die Geräusche, die ich hörte oder auch nicht mehr hörte im Laufe der 8 Jahre, während deren die Buben heranwuchsen und in die Volksschule und dann in die höhere Schule kamen. Ich hatte mir nie recht klar gemacht, was sich da so langsam veränderte, so dass schließlich von Weihnachten fast nichts mehr übrig blieb als ein Tisch voller Geschenke, ein zu fettes Essen und ein unruhiger Schlaf. An dem Abend, von dem ich erzählen will, aber ging ich kurz vor 9 Uhr mit meinem Hund noch einmal auf die Straße. Und da sah ich das Haus von außen. Sah die Eltern Munk in ihrem 220 SE schön angezogen wegfahren. Sah den großen Anton in einem kahlen Zimmer allein am Tisch hocken. Und begegnete an der Ecke den Bekannten, die zu den Eltern des kleinen Sepp zum Kartenspielen kamen. Und ein wenig später sah ich auch die Buben, die sich aus den Fenstern beugten und einander Zeichen machten. Und wie sie dann plötzlich alle zusammen aus der Haustüre und die Straße hinunterliefen. Ich hatte da wohl einen Augenblick lang die Absicht, sie zurückzurufen. Aber ich tat es nicht. Ich folgte ihnen nur ein paar Schritte weit. Und dabei bemerkte ich, dass an der Ecke ein Mädchen sich ihnen anschloss. Und dass sie dieses Mädchen mit Schimpfworten und sogar mit Schlägen, aber ganz vergeblich zu vertreiben versuchten. Wie der junge Munk mir gestern erzählte, hatte er dieses Mädchen schon vorher gekannt. Er hatte es des Öfteren an der Getränkebude getroffen, wo er für seinen Vater Bier holte. Es hatte dort auf einem niederen Mäuerchen seltsame Tanzschritte gemacht und dazu so unzusammenhängende Worte gemurmelt, dass er es für schwachsinnig hielt. An jenem Abend nun hatte es ihm dann noch gewinkt und so getan, als habe es ihm Wichtiges mitzuteilen. Und darum war der junge Munk es gewesen, der das Mädchen am lautesten angeschrien und sogar geschlagen hatte. Aber dann hatte er sich schließlich nur an die Stirne getippt und hatte das Kind mitlaufen lassen, weil an diesem Weihnachtsabend ja doch schon alles verdorben und nichts mehr zu retten war. Denn was ist noch zu retten, wenn man, wie Munk, von einer zügellosen und später nicht mehr begreiflichen Vorfreude erfüllt, den Vater im Nebenzimmer höhnisch sagen hört, alle Jahre wieder und könnte auch einmal ausfallen, dieses blödsinnige Weihnachten. Alle 2 Jahre wäre genug. Und was ist noch zu retten, wenn Eltern wie die des Anton nicht einmal an diesem Abend Frieden halten können, sondern sich die schlimmsten Vorwürfe machen und schließlich beieinander hocken, verbissen und stumm. Und was ist noch zu retten, wenn, wie in der Wohnung des kleinen Sepp, das Weihnachtszimmer voll fremder Leute sitzt, die Karten spielen und sich Witze erzählen und nicht einmal die Schienen kann man zusammenstecken. Und der kleine schäbige Engel, den man geliebt hat, hängt auch nicht mehr am Baum. Da muss man doch einfach weglaufen und gar nichts mitnehmen als ein paar uralte Murmeln. Und das taten die 3 Jungen auch und gingen mit ihren Murmeln an einen Ort, den sie kannten, auf ein großes, noch unbebautes Grundstück am Rande der Stadt. Dort versuchten sie noch einmal, das Mädchen loszuwerden, indem sie es mit feuchten Erdbrocken bewarfen. Aber das Mädchen blieb trotzdem stehen, wiegte eine aus Stroh geflochtene Puppe und murmelte etwas, das wie Wurm, Sturm, Stirn, Stern, also völlig unsinnig klang. Es war da draußen ziemlich dunkel. Kein Schnee, warme Luft und leise Schritte überall, auch gegen den Park und die Schrebergärten hin, so als seien viele Kinder an diesem Abend unterwegs. Die Jungen auf dem mit Gras überwachsenen und teilweise schon aufgegrabenen Grundstück fingen an zu spielen. Sie spielten mit ihren ganz gewöhnlichen blau-grauen und braunen Murmeln, die sie von einem Grashügel in ein Loch laufen ließen, in dem ein wenig schwarzes Wasser stand. Munk war nicht ganz bei der Sache. Er hätte gern erzählt, was er seinen Vater hatte sagen hören und den Sepp gefragt, ob so etwas überhaupt möglich wäre. Aber er genierte sich vor dem großen Anton, dessen Eltern aus der Kirche ausgetreten waren und der 2-mal in der Woche ausschlafen durfte, weil er nicht in die Religionsstunde ging. Plötzlich lief eine Murmel den Hügel herunter, die anders aussah als die übrigen. Größer, glasklar, mit etwas Weißem mittendrin. Munk stürzte hin und holte sie heraus. Das Weiße in der Mitte war ein winziges Lamm mit einem Fähnchen aus gelbem Metall. Munk schrie den Weihnachtsgeschichtenvorleser an. »Woher hast du die? Seit wann hast du die?« Aber es stellte sich heraus, dass die Kugel dem großen Anton gehörte, der sie bereits vor Monaten von einem katholischen Jungen eingehandelt hatte. »Dämlich«, sagte Munk, »ein Schaf mit einer Fahne.« Und der Sepp sagte nur, »Das ist das Lamm Gottes«, und gab die Riesenmurmel dem großen Anton zurück. Munk ließ auch diese Gelegenheit zu Fragen vorübergehen. Er behielt nur alle Fenster am Stadtrande im Auge. Einige waren schon dunkel, einige hell, aber von ganz gewöhnlichem elektrischem Licht. Der große Anton sah auf seine Uhr, legte den Kopf in den Nacken und sagte: »Explorer 205.« Und schon sahen sie das leuchtende Pünktchen zwischen Wolkenfetzen hinziehen und fingen an, sich darüber zu streiten, zum wievielten Male der kleine Satellit die Erde umkreiste. Das Mädchen klatschte in die Hände und rief: »Geht auf, geht unter, geht ab, geht schief«, bis ihm die Buben mit Prügel drohten. Danach schlug eine Turmuhr 10-mal. Und der kleine Munk verkroch sich hinter einem Busch, weil sein Gesicht plötzlich nass und salzig war. Ein paar Tropfen fielen auch vom Himmel, und das Mädchen winkte. Es schien sich hier auszukennen. Es führte die Jungen zu einer halb verfallenen Bretterhütte, die als Geräteschuppen diente. Der große Anton lief in die Hütte, steckte den Kopf zum Fenster heraus und schrie: »Mu, mu«, was die anderen nicht ruhen ließ, so dass sie nun alle mit »mu« und »bäh« und »ja« einen gewaltigen Lärm vollführten. Das Mädchen hatte sich in der Hütte auf einen Holzklotz gesetzt und wiegte da töricht lachend seine Strohpuppe. Und der große Anton schlich hin, zog seine Stablaterne heraus und leuchtete ihm ins Gesicht. Munk überlegte, was sie jetzt tun könnten. Nach Hause auf keinen Fall, lieber noch weiter fort. Und es fielen ihm nur lauter schlimme Dinge ein, von der Autobahnbrücke Steine auf die unten hinrollenden Wagen fallen lassen, eine große Schaufensterscheibe einwerfen, den blöden Strohwisch verbrennen, den das Mädchen da schaukelte wie ein lebendiges Kind. Mit bösen Augen und verkniffenem Mund kroch er an die Tür und wollte seine Vorschläge machen. Da sagte der Sepp ganz ruhig: »Das waren die Tiere. Jetzt kommen die Hirten«, zog sich die Jacke wie eine Kapuze über den Kopf, ging zu dem Mädchen hinein und beugte vor ihm das Knie. »Du bist wohl verrückt«, schrie der große Anton. Und Munk dachte: »Verrückt, verrückt«, und machte dem Sepp schon alles nach, weil er sich plötzlich an die Krippe erinnerte, die früher unter dem Weihnachtsbaum gestanden hatte, aber schon lange nicht mehr, weil den Eltern das Aufbauen zu mühsam geworden war. Der große Anton tat natürlich nichts dergleichen. Er ließ noch immer seinen Lichtstrahl wandern, nur manierlicher jetzt, so dass das Mädchen nicht mehr geblendet wurde und wieder sanft und ein wenig irre lächeln konnte. Aber dann knipste Anton seine Laterne mit einem Mal aus und sagte streng: »Was soll der Quatsch?« Und gerade in diesem Augenblick dröhnte das Nachtflugzeug nach Irland über die Hütte hin. »Es ist die Weihnachtsgeschichte«, sagte der Sepp, als sie wieder miteinander reden konnten, und fing schon an, sie zu erzählen, aber nicht in dem alten Wortlaut, den er doch auswendig wissen musste, sondern ganz anders, grausam und hart. Da war die heilige Nacht sehr dunkel und sehr kalt. Der Josef war ein hilfloser Alter und die schwangere Maria war sehr verzagt. Der Stern funkelte höchst unheimlich, und der erste Schrei, den das Jesuskind tat, war ein Schrei der Angst. Die Hirten kamen aus bloßer Neugierde, und die drei Könige aus dem Morgenland saßen vor dem Stall und überlegten sich, warum sie eigentlich diese weite Reise gemacht hatten. »Aber dann«, sagte der Sepp, »schlug das Kind die Augen auf.« »Na und?«, fragte der große Anton und setzte sich auf die Schwelle der Hütte. Und die beiden anderen Jungen setzten sich neben ihn, so dass sie nun da im Finsteren hockten wie die alten ratlosen Könige, nur dass kein Kind da war und kein besonderer Stern. »Was war dann?«, fragte der große Anton noch einmal, und nicht höhnisch, sondern so, als läge ihm etwas daran, eine Antwort zu bekommen. »Da war die Freude«, sagte Munk. »Und da war die Liebe«, sagte Sepp. Und weil sie das eigentlich gar nicht hatten sagen wollen, vielmehr etwas aus ihnen herausgesprochen hatte, eine alte Menschenerinnerung, schämten sie sich so furchtbar, dass sie anfingen, mit kleinen Stöcken um sich zu werfen und einander mit Füßen zu treten. »Wieso? Warum?«, fragte der große Anton. Und nun sollten sie erklären, was sie gesagt hatten, und konnten es nicht. Darum wurde es plötzlich ganz still vor der Hütte. Nur, dass drinnen das Mädchen die Worte aufgeschnappt hatte und sie vor sich hin plapperte. Freude, Liebe, Freude, Liebe, Freude, Liebe. Das war wieder zum Verrücktwerden und klang doch auch ganz schön, wie eine Glocke oder wie ein Gedicht. »Hals, Maul«, schrien die Jungen alle zugleich. Aber sie konnten nicht helfen, dass sie plötzlich guter Dinge waren und auf dem Hügel wie die Geißen herumsprangen. Und als das Mädchen jetzt erschrocken zu weinen anfing, wühlten sie in ihren Hosentaschen und förderten etwas zutage, das sie dem Mädchen zum Geschenk hinwarfen. Der Sepp eine Rolle Bindfaden und der Munk eine Streichholzschachtel mit einem Sternbild darauf. Der große Anton zog sogar seine Riesenmurmel heraus, die mit dem Schäfchen, das seltsamerweise Lamm Gottes hieß. »Da«, sagte er unfreundlich und gab sie dem Mädchen, das gierig seine Finger um die glasklare Kugel schloss. In diesem Augenblick aber fuhren alle Kinder zusammen, weil es jetzt zu läuten anfing, und zwar sehr heftig und von allen Türmen der Stadt. »Natürlich habe ich dieses Mitternachtsläuten auch gehört«, ich bin auch zusammengefahren. Und zuerst habe ich mich sogar geärgert, weil diese neuen elektrisch betriebenen Glocken einen Lärm vollführen, der erschreckend und schon beinahe gesundheitsschädlich ist. Aber dann war ich ganz zufrieden, weil ich mir plötzlich einbildete, dass es gerade diesen lauten, heftigen Glocken gelingen würde, die weggelaufenen Kinder heimzurufen in die Stadt. Ich hatte da nämlich schon eine ganze Weile am Fenster gestanden und nach den drei Buben Ausschau gehalten. Und vor etwa einer Viertelstunde waren die Eltern, alle drei Elternpaare, aus dem Haus gekommen, um dasselbe zu tun. Sie hatten sich dabei laut und aufgeregt unterhalten und aus ihren Stimmen hatte Angst geklungen. Aber keine Einsicht, weswegen es dann auch, als die Kinder bald nach dem letzten Glockenschlag auftauchten, ein großes Gezeter gab. Die Jungen widersprachen nicht und heulten auch nicht. Freundlich lächelnd und so, als ginge sie das alles gar nichts an, standen sie unter der Laterne und gingen am Ende ganz folgsam mit ihren Eltern ins Haus. Ich sah ihnen nach. Und obwohl ich doch damals noch gar nicht wissen konnte, wie sie diese Stunden verbracht hatten, taten sie mir nicht mehr leid. Ich muss wohl schon damals geahnt haben, was ich seit gestern weiß, nämlich, dass die Kinder an jenem Abend ihr Weihnachten selbst gefunden hatten. Das Richtige, mit dem es nie zu Ende sein kann. Weil Freude und Liebe immer neu geboren werden, solange es Menschen gibt.